SRF 2 Kultur.
Sie hören die Sendung Reflexe, am Mikrofon Lucia Stettler. Mit dem Roman Häutungen gelang der Bernerin Verena Stephan 1975 eine Sensation. Das Buch, das von ihrem persönlichen Erfahrungsprozess im Umgang mit Sexualität erzählt und ihre Hinwendung zu Frauen dokumentiert, wurde zum internationalen Bestseller. Es begründete in der Folge den Boom der feministischen Belletristik. Noch heute gehört es mit einer Auflage von über einer 500.000 Exemplaren zum erfolgreichsten Werk in dieser Gattung. Gut 40 Jahre sind seither vergangen. Verena Stephan hat in der Zwischenzeit verschiedene weitere Bücher publiziert. Meist waren sie autobiografisch unterfüttert. Jetzt liegt ihr jüngster Roman vor, «Die Befragung der Zeit». Darin verarbeitet die Autorin das Schicksal ihres Großvaters, der als Dorfarzt ungewollt schwangeren Frauen aus ihrem Dilemma half und dann in Folge wegen illegalen Abtreibungen in die Mühlen der Justiz geriet. Verena Stephan ist 66 Jahre alt, sie lebt seit 1998 in Montreal und im Moment weilt sie zu Besuch in ihrer alten Heimat der Schweiz. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute Zeit gefunden hat für ein Gespräch. Herzlich willkommen, Verena Stephan, hier im Studio.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass dieses Gespräch zustande kommt.
Verena Stephan, ich habe es erwähnt, die zentrale Figur in Ihrem neuen Roman ist Ihr Großvater mütterlicherseits. Im Buch nennen Sie ihn Julius Brunner. Wenn Sie uns diesen Mann mit ein paar Worten charakterisieren müssten, was fällt Ihnen spontan ein? Was war er für ein Mann?
Meinen Sie den Mann im Buch oder den Mann im realen Leben?
Das ist jetzt schon eine Gretchenfrage.
Also, wobei die sind vielleicht sehr ähnlich. Ich spreche mal von Julius Brunner. Er ist ein jovialer Mann. Er ist großzügig, gutmütig, leutselig, auch cholerisch. Er wird schnell laut. Es ist ein lauter Mann. Es ist ein polternder Mann, bärbeißig. Er hilft gerne anders. Er ist aber auch ein Tyrann. Also zu Hause in der Familie ist eigentlich ein Erzpatriarch. Wobei, man muss sagen, mit seinen Töchtern hat er es sehr gut gemacht. Er hat sie gefördert, also er hat ihnen alle Bildungschancen ermöglicht. Das war eigentlich ungewöhnlich für seine Zeit oder in diesem Dorf. Seiner Frau gegenüber war er weniger großzügig. Also diese Ehe war sehr schwierig. Ich glaube, ich würde ihn in die Kategorie stellen, lass dicke Menschen um mich sein, weil sie sind gemütlich und freundlich. Ein Jupiter-Typ.
Das ist jetzt also quasi die Persönlichkeit des Julius Brunner, der Hauptfigur in Ihrem neuen Roman. Ihren Großvater, also quasi das Vorbild von Julius Brunner, haben Sie auch noch erlebt, aber als sehr kleines Mädchen. Wenn Sie jetzt an diese Verbindung zurückdenken, sie spielt ja eine große Rolle im Roman. Die Enkelin, sie heißt Rosa im Buch, erlebt diesen Mann sehr nahe und man hat doch den Eindruck, hier kommt auch die echte Verena Stephan ins Spiel, wenn sie diese Beziehung schildert.
Das ist richtig. Und die Beziehung, da war etwas ganz Spezielles an dieser Situation. Es stimmt, ich war sehr klein, als diese Ereignisse, von denen das Buch handelt, stattfanden. Da war ich erst 2 Jahre. Und mein Großvater ist gestorben, als ich 5 war. Ich habe also einige Erinnerungen an ihn. Nun war damals, als er aus der Waldau zurückkam, er ist in der Waldau interniert worden, wir sprechen sicher noch darüber, ist er mir von der Familie quasi zugeschoben worden. Also er war eine Art Schützling, obwohl ich so klein war. Und ich war die Einzige, die keine Schwierigkeiten mit ihm hatte, weil ich nicht wusste, was vorgefallen war. Ich konnte das nicht beurteilen. Und so hat die Familie ihn erleichtert in meine Richtung abgeschoben. Darüber gibt es eine Tagebuchnotiz meiner Mutter, also dass ich diese Rolle begriffen habe. Und das war auch nicht schwer, die zu begreifen. Das war eine sehr angenehme Rolle, weil dieser Großvater hat mich schlicht verwöhnt. Und ich war sicher so etwas wie der klassische Sonnenschein seiner alten Tage. Er hat mich nicht erzogen, ich habe ihn nicht verurteilt, also hatten wir es gut miteinander. Und ich habe gespürt, ich habe gespürt, dass da ein sehr mächtiger Mann ist, der aber geschwächt ist, der gebrochen ist. Und wenn man das spürt als Kind, das ist etwas sehr Spezielles, dass ein Erwachsener, der eigentlich mächtig ist, gleichzeitig schwach ist. Das kann man sich nicht erklären, aber das ist eine sehr spezielle Situation und dass er eigentlich Hilfe braucht.
Diese Hilfe, die haben Sie als Enkelin oder eben die Rosa im Roman unbewusst gegeben. Das spürt man, er ist Ihnen sehr zugetan. Hören wir uns doch eine Stelle aus dem Anfang des Romans an, die diese Verbundenheit der beiden, jung und alt, sehr schön illustriert. Es liest Sandra Werner.
Seit langem wünscht sie sich ein Geschöpf, das in ihre Obhut gehört. Etwas, das sie allein hat, niemand sonst in der Familie. Julius ist gleichzeitig erwachsen und anhänglich. Mit ihm gibt es keinen Streit darüber, wem was gehört, wer etwas besser weiß, wie man etwas tut, wer wem gehorchen muss. Er gehört ihr mehr als Vater und Mutter, ein anderes Kind oder eine Puppe. Puppen sind ihr langweilig geworden, seit er wieder da ist und ihre Gesellschaft braucht. Er sucht nach ihr, um Zeit mit ihr zu verbringen, mit ihr zu plaudern und ihr zuzuhören. Sie ist die Einzige im Haus, die nicht betreten an ihm vorbeisieht, sich nicht seinetwegen schlaflos durch die Nacht wälzt.
Man ahnt es aus diesen Textzeilen, Verena Stephan. Julius Brunner hat offenbar etwas getan, das seine Angehörigen um den Schlaf bringt. Was erfahren wir darüber in Ihrem Roman?
Also wir erfahren, dass Julius Brunner Dorfarzt ist und unter anderem Abtreibungen gemacht hat. Er ist schon älter, ist 74 zur Zeit des Romans und er wird denunziert durch eine Serviererin, der er geholfen hat, die rum erzählt und andere werden darauf aufmerksam und Verdacht besteht, dass diese Frau abgetrieben haben könnte und sie wird angezeigt und im Laufe dieses Vorgangs wird er auch angezeigt. Das ist also das Trauma in der Familiengeschichte gewissermaßen. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie das eigentlich war. Wie ist das? Es ist ja ein Schock, wenn jemand plötzlich abgeholt wird. Also die Polizei kommt, der Landjäger kommt, jemand verschwindet einfach und kommt in die Psychiatrie. Das ist ein zusätzliches Stigma.
Also er kommt in die Psychiatrie, weil er eben als alter Mann schon schwere gesundheitliche Probleme hat.
Er war sehr krank, er brauchte medizinische Versorgung, also konnte man ihn nicht ins Gefängnis stecken. Er war aber ein Untersuchungsgefangener in der Waldau. Und außerdem hat der oberste Untersuchungsrichter des Kantons Bern angeordnet, dass man seine Zurechnungsfähigkeit überprüft, weil er eben wiederholt abgetrieben hat. Er war dreimal verurteilt, er hatte drei Prozesse hinter sich. Er musste nie ins Gefängnis, weil er immer zu krank war. Und dieser Richter sagte sich, der nimmt dies als einen Blankoscheck und macht einfach weiter. Und es gehen wir dieser Sache mal nach.
Und Sie sagen, es war ein Trauma in der Familie, eben, dass er abgeholt wurde. Inwiefern war denn auch die angeschlagene Reputation ein Trauma für die Familie?
Ich kann das nicht sagen. Also ich nehme an, das war ein Trauma, weil die Geschichte wurde zwar immer erzählt, meine Mutter hat die immer erzählt, das war jetzt kein Geheimnis, dass das passiert ist, aber es ist wie bei allen Familienanekdoten, es gibt eine Narration in der Familie. Man erzählt alle Episoden immer auf die gleiche Weise. Das geht in Fleisch und Blut über. Und mir ging es beim Schreiben darum, zu überlegen, aber was ist denn wirklich passiert? Was haben die Menschen gefühlt? Was könnten sie gefühlt haben? Und da fängt die Fiktion an. Ich sage nicht, dass sich alles wirklich so abgespielt hat, wie ich es geschildert habe. Ich bin den Gefühlen der einzelnen Personen, also wie war das für seine Frau, wie war das für meine Eltern, für meinen Bruder, für mich. Wir haben ja alle in seinem Haus gelebt. Und plötzlich ist diese Lücke da. Jemand ist abgeholt, das heißt, die Gruppe, die zurückbleibt, muss sich neu arrangieren um diese Lücke herum. Und darum geht es eigentlich.
Wir schreiben das Jahr 1949, als das passiert. Da steht noch hohe Strafe auf Abtreibung, sowohl für den Arzt wie auch für die Patientin oder die Frau, die eben ungewollt schwanger ist. Also in diesem konkreten Fall, Sie rollen ja die Geschichte an einem konkreten Fall auf, eben an dieser Beatrice Tanner. Es ist eine Serviertochter, die schon eine uneheliche Tochter hat und die schwanger wird von einem Mann, der bereits anderweitig verlobt ist. Und sie kommt dann eben zu Julius Brunner und man hat den Eindruck, er ist da wie noch einmal hineingeschlittert in diese Situation. Er ließ sich irgendwie weich kriegen, dass er diesen Eingriff noch einmal vornahm.
Das ist richtig. Es ist eigentlich unbegreiflich, dass er es gemacht hat, weil er war zu der Zeit bettlägerig. Er musste das Bett hüten, er war schwer herzkrank und er ist aufgestanden extra, um diesen Eingriff zu machen. Und er macht sich hinterher auch Vorwürfe und sagt, warum habe ich das bloß gemacht? Und dann erzählt sie herum und zieht uns beide ins Unglück. Ich weiß nicht, dann er gibt zu Protokoll in der Waldau dann beim Psychiater bei den Befragungen, dass er zu nachgiebig ist, dass er labil ist, dass er nicht Nein sagen kann. Dann spielt auch Alkohol eine Rolle, das kommt auch zur Sprache in verschiedenen Protokollen. Man kann sich einiges zusammenreimen, aber ich kann ihn leider nicht mehr fragen, warum er es wirklich gemacht hat.
Und das hat dann eben gravierende Folgen. Wir haben es gesagt, er kommt dann in die Waldau und wird dort von einem Psychiater tagelang in die Mangel genommen mit einem sogenannten Assoziationstest. Also der Psychiater nennt Begriffe wie blau oder tot oder verachten und Julius Brunner muss dann so rasch als möglich reagieren.
Wenn Julius Brunner länger als 4 Sekunden über ein Stichwort nachdenkt, beginnen die Finger des Psychiaters auf der Schreibunterlage aus Linoleum zu trommeln. Dann rückt er die Stoppuhr ein wenig zurecht, schraubt den Füllfederhalter zu und gleich wieder auf. Manche Stichworte sind einfach. Zahlen, sagt der Psychiater. Barzahlen, antwortet Brunner. Der Psychiater notiert 2 Sekunden. Brunner ist wieder in ein tiefes Nachdenken versunken. Barzahlen macht alles viel einfacher. Es hinterlässt keine Spuren. Nichtstun ist ihm sein Lebtag zuwider gewesen. Sein Leben lang hat er Tauschhandel mit Naturalien, Möbeln und anderen Gegenständen betrieben. Wenn er um etwas handeln kann, ist er in seinem Element. Stolz kam er von seinen Hausbesuchen mit einem Stück Speck, einem Schinken oder wenigstens ein paar Eiern nach Hause oder rieb sich vor Vergnügen die Hände, wenn er erzählte, er habe einem Bauern eine Kommode oder einen Schrank abluchsen können. Die Sachen seien ja doch nur hinten in einer Scheune verstaubt. Tische, Kommoden, Zinnteller, Zinnkrüge, lauter schöne Dinge. Wenn er einen ganzen Bauernschinken für ein eingerenktes Bein bekam, war ihm das auch recht. Er sei nur auf Geld ausgewiesen, er habe die Frauen ausgenutzt. Damit wollen der Psychiater und der Experte ihn in die Ecke drängen. Bei der geringsten Gefühlsaufwallung kommen ihm die Tränen.
Dieser Assoziationstest formt auch die Struktur Ihres Romans, Verena Stephan. Immer wieder kehren wir beim Lesen zu dieser Befragung zurück und erleben, wie Julius Brunner von seinen eigenen Antworten jeweils in die Vergangenheit zurückgetragen wird. Einzelne Begriffe lösen in ihm unterschiedlichste Erinnerungen aus und auf diese Weise rollen sie geschickt die Geschichten der einzelnen Familienmitglieder auf. Verena Stephan, Sie haben es erwähnt, diese Verurteilung hat auch Familienlegenden geprägt. Sie haben hier und da immer wieder etwas mitgekriegt von dieser Situation. Was gab denn konkret den Anstoß für diesen Roman? War das einfach eine Geschichte, die noch erzählt werden wollte?
Ja, ich glaube schon. Ich kann mich nicht erinnern, dass es einen konkreten Anlass gegeben hat. Ich bin schon 2002 in die Waldau gegangen, um seine Krankengeschichte anzusehen. Und der Psychiater, der damalige Psychiater, hat mir auch einige Teile fotokopiert. Dann habe ich angefangen zu schreiben, tatsächlich 2002. Und dann kam aber die Krebsdiagnose dazwischen. Und mein Leben hat einen anderen Verlauf genommen und es gab andere Schwerpunkte. Danach habe ich erst 2 andere Bücher gemacht. Das war Fremdschläfer zum einen und das Buch mit den jüdischen Immigranten in Montreal.
Also Fremdschläfer, das war ja eine Auseinandersetzung mit Ihrer Krebserkrankung.
Das war mit der Krebserkrankung, aber auch mit der Auswanderung und Einwanderung, mit der Liebe. Es ist für mich eigentlich hauptsächlich eine Liebesgeschichte. Und danach habe ich dieses Manuskript wieder hervorgezogen und habe Nachforschung angestellt. Also ich bin ins Staatsarchiv des Kantons Bern gegangen und habe nach langen Schwierigkeiten Zugang bekommen zu seinem Dossier und überhaupt herausgefunden, dass da eine Akte mit 800 Seiten liegt.
Das ist ja das Interessante an Ihrem Roman, dass Sie immer wieder aus diesen umfangreichen Dokumenten zitieren. Das ist auch gekennzeichnet in Kursivschrift. Da liest man unglaubliche Einträge über Ihren Großvater.
Über die allgemeine Lebensführung des Brunner kann nichts Nachteiliges gesagt werden, außer dass er ab und zu etwas über den Durst trank. Trotzdem kann er nicht als Trinker taxiert werden, denn er trinkt nicht gewohnheitsmäßig. Aber wenn er einmal ins Wirtshaus geht, bleibt er meistens sitzen, bis das Maß übervoll ist. In dieser Hinsicht ist er haltlos und die Einsicht, wann es Zeit wäre, den Weg nach Hause zu finden, fehlt ihm ganz. Mit dem Rauchen übertreibt er es nicht. Sein Gesundheitszustand in letzter Zeit hätte ihm das auch nicht erlaubt. Seinen finanziellen Verpflichtungen ist er stets pünktlich nachgekommen. Besuch von Kinos und so weiter sowie Tätigkeit in Vereinen kann negativ beantwortet werden.
Das also ein Ausschnitt aus einem Bericht der Kantonspolizei Bern, datiert vom 13. August 1949. Was hat denn eigentlich der Alkoholkonsum oder der Besuch eines Kinos mit dem Vergehen der Abtreibung zu tun, Verena Stephan? Das habe ich mich gefragt. Warum mussten diese Recherchen gemacht werden?
Das hat natürlich nichts miteinander zu tun. Das war üblich. Man fragt sich, wo der Datenschutz ist. Das ist der gläserne Mensch.
Sie hören die Sendung Reflexe. Mein Gast ist die Schriftstellerin Verena Stephan. Und wir reden über ihren neuen Roman «Die Befragung der Zeit». Es ist ein vielschichtiges Buch. Man kann es lesen als ein Hommage an den Großvater, einen Arzt, der wegen illegalen Abtreibungen in die Mühlen der Justiz gerät. So gesehen spiegelt es auch ein Stück Schweizer Gerichtspraxis in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Es ist aber auch die Geschichte einer Familie, die von zwei Weltkriegen betroffen wird. Da gibt es eindrückliche Szenen, die zeigen, wie solche epochalen Ereignisse Spuren über Generationen hinterlassen. Und es ist auch das Drama einer Ehe, jener von Julius Brunner und Lina Saum. Eine Ehe, Verena Stephan, die, wie mir scheint, von Anfang an unter einem schlechten Stern stand, darf man das sagen?
Ich weiß nicht, ob ganz von Anfang an, aber es kam sehr früh zu Missverständnissen und dann zu Entzweiungen und zu offenbar fürchterlichen Krächen, aus denen sie nicht mehr herausgefunden haben. Und das waren zwei Menschen, die zum einen wirklich in ihren Geschlechterrollen gefangen waren und zum anderen, wie die meisten ihrer Generation, nie sprechen gelernt haben. Wenn sie Hilfe gehabt hätten, hätte es vielleicht zwischendurch auch Verständigung gegeben. Aber das war sicher eine tragische und vielleicht eine höllische Ehe sogar, unter der alle gelitten haben.
Die Hölle wird ja noch größer, jedenfalls so erzählt es die Geschichte im Roman, als Lina Saum zweimal ein Kind verliert. Und zwar das zweite Mal, weil sie hochschwanger auf einer Leiter steht, putzt, sie ist putzwütig und runterfällt und das Kind verliert. Es hätte ein Sohn werden sollen. Und Julius kann dies seiner Frau nicht verzeihen.
Das stimmt. Also das gehört zu den Familiengeschichten, die meine Mutter erzählt hat. Also das stimmt, diese beiden Kinder, die sie verloren haben, das hat sich so abgespielt. Und da liegt auch die ganze Tragik darin, auch in dieser Putzwut. Also was hat eine Frau wie Lina gemacht, die schon ein erstes totes Kind, das nach der Geburt gestorben ist, verkraften musste, die diese schwere Ehe mit diesem Mann verkraften musste und nicht das aus ihrem Leben machen konnte, was sie gern gemacht hätte. Sie hatte ihre eigenen Träume. Sie war künstlerisch begabt. Sie putzt. Also sie legt ihre ganzen Sehnsüchte und ihre ganze Kreativität letztlich auch ins Putzen. Und sie war wirklich putzwütig. Und dadurch ist dann dieses zweite Drama passiert.
Was ja eigentlich auch besonders einen rührt, eher der hilft ungewollt schwangeren Frauen, die Kinder zu verlieren, verliert dann selber in seinem Leben zweimal ein Kind und zweimal noch ein Sohn, was ja offenbar wirklich ein Wunsch gewesen wäre, nach zwei Mädchen noch einen Sohn zu haben.
Ja.
Wenn man Ihren Roman liest, Verena Stephan, hat man den Eindruck, dass er am Schluss ein gebrochener Mann war. Stimmt dieser Eindruck?
Ich vermute es. Also ich beschreibe den Julius Brunner so. Und ich vermute es, es gibt Äußerungen, die darauf schließen lassen. Also Julius Brunner reflektiert im Roman nochmal sein Leben und fragt sich, wieso ihm zum Schluss alles aus dem Ruder gelaufen ist. Und er hat das Gefühl, sein Leben endet als Stückwerk. Es ist nichts Schönes. Irgendetwas ist schiefgegangen und es hätte anders herauskommen können. Und dass es wirklich in seinen Händen lag. Es war irgendwo seine Entscheidung, ein Stück weit. Und dass er aber zum Schluss dann nochmal so in die Mangel genommen wurde und vor allem von diesem Psychiater, ich denke, und solange, er war 4 Monate in der Waldau immerhin, also dass er so lange eingesperrt war, was für ihn, er war ein sehr freiheitsliebender Mensch und das war schlimm für ihn. Das hat ihn gebrochen, das stimmt. Und dass er nach Hause kam als ein Stigmatisierter, also auch in der Familie, weil Psychiatrie war einfach ein Stigma zu der Zeit und das hat man auch verheimlichen müssen. Also das wusste niemand im Dorf. Man sagte, der ist im Krankenhaus, im Gefängnis und dann im Krankenhaus, aber es hat niemand gesagt, dass er in der Waldau ist. Und es war so einer, ja, es war ein Makel.
Die kleine Enkelin bringt zumindest etwas Linderung. Wir haben davon ja auch schon gesprochen. Und auch für sie scheinen eben diese Jahre noch in der kindlichen Seligkeit zu liegen, in der Vorahnung, dass sich dies bald ändern würde.
Eine Ahnung, die noch zu überwältigend und bedrohlich für ihren kindlichen Körper ist, bemächtigt sich ihrer. Eines Tages würde sie nicht mehr zwischen verschiedenen Stockwerken hin und her laufen. Das Parterre würde leer und abgestorben sein, wie die Pferdeäpfel der Flieder und die Apfelbäume. Nie mehr würde sie die Welt verzückt mit großen, weiten Lungenflügeln einatmen und sich mit allen Sinnen einverleiben, wie sie es bis da Tag für Tag getan hatte. Unaufhaltsam würde sie den Stimmen der Erwachsenen näher rücken, sich Tag um Tag ein Stückchen weiter von den Torfwegen unter ihren Fußsohlen entfernen und dem Stimmengewirr entgegenwachsen, auch wenn es noch einige Jahre dauern sollte, bis es auf gleicher Höhe in ihr Ohr dringe. Noch sind Lungen und Herz nicht ausgerüstet, um der bedrohlichen Verengung ihrer Welt standzuhalten. Sie weiß nicht, wie oft sich das Zentrum der Welt im Laufe eines Lebens verschieben kann. Mit der Zeit würden ihre Lungen lernen, sich in langgezogenen Wellenbewegungen über Jahre hin auszudehnen und zusammenzuziehen.
Das ein Ausschnitt aus dem allerletzten Kapitel im Roman »Die Befragung der Zeit« von Verena Stephan. Tauchen wir jetzt in die reale Vergangenheit der Enkelin Rosa ein, sprich von Ihnen, Verena Stephan. Ich habe es eingangs erwähnt, Ihr Erstling Häutungen machte Sie über Nacht berühmt. Das Buch wurde ein internationaler Bestseller. Wie haben Sie damals diesen Erfolg erlebt? Welche Gefühle verbinden Sie heute mit jener Popularität? Das ist ja schon mehr als das halbe Leben entfernt.
Da gab es ganz unterschiedliche Phasen. Für mich war das zunächst eine schwierige Situation, weil ich habe mich sehr als Angehörige der Frauenbewegung gefühlt und wir lebten damals noch in der Illusion, dass wir alle gleich sind oder wir wollten gern alle gleich sein, also Gerechtigkeit für alle. Wir waren alle arm, wir hatten alle Ambitionen, wir wollten etwas machen, wir waren auch alle kreativ. So, und dann wird eine plötzlich berühmt und sticht aus diesem Haufen raus. Das hat viel Ressentiment und viel Neid ausgelöst. Und das war schwierig. Also mit diesen Emotionen ist es sehr schwierig umzugehen. Das hat mich jahrelang beschäftigt. Dann kamen Reaktionen. Also ich denke, auf Häutungen habe ich bestimmt 50-50 gleich viel positive wie negative Reaktionen bekommen. Und es gab sofort 2 Lager, also es war der Erfolg da auf der einen Seite, aber es gab 2 Lager, die einen, die sagten, das ist keine Literatur. Und das waren Männer wie Frauen. Das ist ein Bekenntnisbuch, das ist nicht richtige Literatur. Und Da gab es viel, viel Häme und viel Verrisse.
Inwiefern hat dieses Buch Ihr Leben als Schriftstellerin geprägt?
Nun, es war der Anfang. Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt, ob es dieses eine Buch war oder ob ich wirklich weiterschreiben will. Das war ein sehr langer Prozess, weil mit dem Erfolg sind alle möglichen Projektionen verbunden. Man wird zur Projektionsfläche. Und es gibt ungeheure Erwartungshaltungen. Also nach einem Superlativ, was macht man? Man kann den nicht mehr steigern. Also kann es nur abwärts gehen. Und mit dieser Berg- und Talbewegung, die eigentlich natürlich ist, weil eine Erholungsphase kommt nach jedem Gipfel, muss man wieder leben lernen. Und dann ging es weiter. Aber es hat ein paar Jahre gedauert, ja.
Das autobiografische Schreiben blieb bestehen. Sie haben eigentlich fast in all Ihren Büchern biografische Stoffe literarisch aufgearbeitet. Ich denke zum Beispiel an den berührenden Bericht über das Sterben Ihrer Mutter, Es ist reich gewesen, oder die literarische Verarbeitung, wir haben davon gesprochen, Ihrer Krebserkrankung in Fremdschläfer. Darf man das schon ein bisschen als Ihr Markenzeichen nennen, dass doch das Biografische wesentlich inspiriert?
Ich denke schon. Ich kann nicht unbedingt zwischen Wahrheit und Dichtung unterscheiden. Und ich komme sicher mehr vom Autobiografischen oder im Englischen würde man sagen von Non-Fiction, Creative Non-Fiction. Und mich hat das immer im angelsächsischen Bereich fasziniert, zu welcher Kunstform das entwickelt worden ist. Also da gibt es eine andere Literaturform, die wir so auf Deutsch gar nicht haben. Und ich komme mehr aus diesem Bereich. Mit die Befragung der Zeit, denke ich, habe ich mich am weitesten davor entfernt oder bin ich der Fiktion am nächsten gekommen. Das war mir wichtig. Ich habe die Familie ja für dieses Buch umarrangiert. Es ist nicht die Familie, wie sie in Wirklichkeit besteht. Und mir ging es darum, die Familiengeschichte im Roman aus dieser bekannten Narration eben herauszulösen. Also ich habe dafür auch die Konstellation, die familiäre Konstellation verändert und die Dinge anders erzählt oder überhaupt. Ich bin den Dingen schreibend nachgegangen, um herauszufinden, was könnte passiert sein.
Ich möchte dies als Schlusswort stehen lassen. Vielen Dank, Verena Stephan. Gute Heimkehr nach Montreal und vor allem auch alles Gute für Ihre Zukunft.
Danke.
Hier noch einmal die genauen Angaben zum aktuellen Roman von Verena Stephan, über den wir heute gesprochen haben. Titel: Die Befragung der Zeit. Erschienen ist er im Verlag Nagel und Kimche. Sie hörten die Sendung Reflexe. Am Mikrofon verabschiedet sich Lucia Stettler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.